Advent, darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Advent ist Wartezeit. Und hoffentlich nicht nur Wartezeit, sondern auch Erwartungszeit. Die Advents- und unaufhörlich, ne, das haben wir heute schon den dritten Advent, also die Adventszeit. Es ist schön, dass es mit jeder Kerze heller wird, oder? Ich habe vorhin gedacht, als diese Karte war, das sind noch ziemlich so im Mittleren und im Süddeutschland, da war es noch ziemlich dunkel. Da kann noch einiges an Licht mit dazukommen. Bei uns in Hessen war auch noch nicht so viel, ne? Also vielleicht leuchtet auf dieser Karte dann nach dem vierten Advent auch ein Stück weit mehr auf. Ja, es wird immer heller. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Ich möchte als Leitvers für heute Morgen zwei Verse aus dem Jakobus nehmen, aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. Und da schreibt Jakobus: So seid nun geduldig, Brüder, die Schwestern sind mit eingeschlossen, bis zur Wiederkunft des Herrn. Seht, der Landwirt wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie den Frühregen und den Spätregen empfangen hat. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, als dieser Text geschrieben wurde, es war etwa so 45, 50 nach Christus. Und auch seitdem ist die Zeit weit fortgeschritten. Ne? 2000 Jahre fast. Wir sind noch als Christen im Wartestand auf das Wiederkommen unseres Herrn. Ne? Dritter Advent, er kommt. Damals ist er als kleines Kind gekommen. Er wird wiederkommen und uns zu sich nehmen, damit auch wir sind, wo er ist. Ja, ist Warten leicht oder ist Warten schwer? Ich habe eine Geschichte gefunden. Es geht um so eine Blende, um einen Hauptbahnhof in einer Großstadt, wo zur Weihnachts- und Adventszeit viel Trubel ist, viele Menschen durcheinander laufen, jeder will seinen Zug erreichen, braucht noch ein Ticket, will sein Gepäck aufgeben. Und in der Vorhalle des Bahnhofs drängen sich jede Menge Leute. Die Menschen überschlagen sich die Stimmen. Es ist Hast und Hektik. Ne? Jeder ist in seiner Spur und macht seine Erledigungen. Und in dieser ganzen Hektik, in diesem Trubel, ist ein älteres Ehepaar, eine Frau, die ihren blinden Mann führt. Sie führt ihn durch diesen Trubel hindurch in eine kleine, stille Ecke und lehnt ihn dort an eine Säule und sagt zu ihm: Warte, ich komme wieder. Warte, ich komme wieder. Sie will ihm das ganze Gewühl und alles ersparen, macht sich auf den Weg, besorgt die Tickets, die Platzkarten, guckt nach dem Bahnsteig, nach der Abfahrtzeit und so weiter. Und während dieser Zeit, ihr blinder Mann wartet lächelnd und ganz ruhig an diesem Platz, wo sie ihn ja hingestellt hat, könnte man sagen. Ne? Er kann eigentlich gar nicht viel tun. Er ist auch irgendwie nicht aufgeregt. Er steht da und erwartet. Er wartet nicht einfach nur, sondern er wartet mit Hoffnung. Ne? Denn sie hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Sie wird wiederkommen, wenn sie alle ihre Besorgungen erledigt hat. Er ist ein Wartender, hilflos in einer gewissen Art und Weise und doch ruhig und gelassen. Und dann kommt seine Frau auch tatsächlich wieder. Ja? Sie nimmt ihn in den Arm und sie gehen dann zusammen zu ihrem Zug, erreichen alles und können sich gemeinsam auf den Weg machen. Der Zug fährt ab und sie erreichen ihr Ziel. So ist es eigentlich auch mit Jesus und seiner Gemeinde, ne? Wir sind im Wartestand, bis er wiederkommt. In dieser Zeit ist es nicht so, dass nichts passiert. Wir sind in der Zubereitungszeit auf sein Wiederkommen, auf sein sein erstes Wiederkommen, sein zweites Kommen, weil er verheißen hat, ich komme bald. Vielleicht sind wir in der Situation, wo wir krank sind, einsam sind, Sorgen haben, Nöte haben und eigentlich nur wie dieser Mann warten können, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich warte auf dein Heil, auf deine Hilfe. Und Gott handelt und besorgt in unserer Wartezeit die Dinge, die wir brauchen, die für uns nötig sind, bis er wiederkommt, um uns zu sich zu holen und zu sich zu nehmen. Und so wie dieser Mann mit Freude und Erwartung und gelassen gewartet hat, bis seine Frau ihn wieder abholt und mit ihm weitergeht, das war mir ein Bild so für mich oder auch für uns, gerade in dieser Adventszeit. Adventszeit, Wartezeit, warten auf den, der war und der ist und der wiederkommt, nämlich unser Herr Jesus Christus. Wir haben es ja gehört, ne? Advent, Ankunft, er kommt. Und er hat es auch in seinem Wort an vielen Stellen gesagt und bezeugt. Beispielsweise lesen wir in Hebräer 9, Vers 28, so ist Christus einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zur Rettung erscheinen. Die auf ihn warten, zur Rettung erscheinen. Insofern ist Adventszeit also keine Wartezeit im Sinne von Abwarten, sondern es ist Erwartungszeit, also eine erwartungsvolle Zeit. Nicht passiv und so en passant, wie vielleicht, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und auf den Bus warte und da relativ sozusagen teilnahmslos bin, sondern eher auch eine aktive Ausrichtung und eine erwartungsvolle Freude auf das, was kommt, auf den, der wiederkommt. Als der Herr zum ersten Mal wiedergekommen ist und die Engel das verkündigt haben, ja, euch ist heute der Heiland geboren, am großen Bogen in der Apostelgeschichte 1, Vers 10, am Ende, als er bei seiner Himmelfahrt wieder in die Ewigkeit geht, sagen auch die Engel, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, wird er wiederkommen. Und mir ist so das Bild oder das Beispiel der alttestamentlichen Gläubigen in dem Zusammenhang groß geworden. Ne? Die haben über Jahrhunderte die Zusagen gehabt, der Messias kommt. Und wir lesen im Hebräer 11, dass viele im Glauben gestorben sind und diese Verheißung, dass sie es von Ferne gesehen haben, aber nicht unmittelbar mehr erlebt haben. Aber der Zacharias, die Hanna, der Simeon beispielsweise, diese alttestamentlichen Gläubigen, die an der Schwelle vom Alten zum Neuen Bund standen, das waren diejenigen, die es dann auch tatsächlich erlebt haben. Die erlebt haben, Mensch, der Herr hat Jahrhunderte alte Prophezeiungen gegeben, dass der Messias wiederkommt. Und jetzt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also er hat es wahr gemacht. Mir ist so bewusst und groß geworden, so wie er das erste Kommen angekündigt und wahrgemacht hat und eine lange Warteperiode zwischen den Prophezeiungen und dem Eintreten war. So wie er das damals wahrgemacht hat, wird auch die Prophetie und die Ankündigung für sein Wiederkommen Realität werden. Und wie weit die Zeit fortgeschritten ist und an welcher Schwelle wir stehen, wissen wir für uns nicht, aber leben wir in einer erwartungsvollen Zeit, in einer Erwartung, dass der Herr wiederkommt, dass er für dich und mich vielleicht persönlich heute wiederkommt. Ja, er wird einmal kommen in die Lufthimmel, die Toten werden auferstehen zuerst, die in Christus Lebenden werden mit ihm entgegengerückt in die Lufthimmel, werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Er kann heute zu mir kommen, auch persönlich, ja, kann mich abrufen. also die persönliche Wiederkunft von ihm zu mir. Von daher ist eigentlich jeder Tag Adventszeit oder sollte jeder Tag Adventszeit sein. Und dieses erwartungsvolle Warten ist mir in diesen letzten Wochen durch meine kleine Tochter vor Augen gestellt worden, was mich auch beschämt hat, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir haben ihren Adventskalender gekauft, so ein paar Wochen schon, bevor dann der 1. Dezember war. Sie durfte sich mit aussuchen, war dann einer mit Pferden und so weiter. Ne? Genau, ich glaube, wir haben mehr Pferde als alles andere, mehr als Teller und sonst irgendwas. Ja. Und sie durfte sich den aussuchen und der stand so in der Zeit, ein, zwei Wochen bevor es soweit war, stand er auf so einem kleinen Schränkchen bei uns im Flur. Und sie ist da jeden Tag irgendwie vorbeigelaufen, hat sich den angeguckt, so ein bisschen aus der Ferne und immer wieder gefragt, ja, wann ist es denn jetzt soweit? Und so zwei Tage bevor es soweit war, wurde der dann ins Wohnzimmer geräumt, auf die Bank gestellt dort und immer wieder und intensiver von allen Seiten betrachtet. Hinten waren so die Bilder drauf, was so alles drin ist und worauf, was es sozusagen erwarten kann. Sie hat auch an den Türchen geguckt, wie groß sind die Türchen, aber sich zurückgehalten, keins aufgemacht, aber so überlegt, was könnte denn hinter diesem Türchen drin sein? Und das mit leuchtenden Augen. Ja, und dann war der 1. Dezember da und ihre Schlafenszeit oder ihre Aufstehzeit ist morgens normalerweise so, ja, 7:30 etwa. So, und dann fliegt am 1.12. um 6.20 Uhr die Zimmertür auf und man hört kleine Tippelschritte und da ein kleines Mädchen ist putzmunter und kann es nicht erwarten, an diesen Kalender zu kommen und endlich das erste Türchen aufzumachen. Ich dachte, Mensch, das ist echte Vorfreude. Echte Vorfreude auf das, was kommt, was sie erwartet. Und zwar eine echte Vorfreude im Sinne von Herbeisehnen. Ja? Von einem Herbeisehen, nicht so ein, naja, wird schon kommen und so weiter, sondern echt aktiv, hat sich die Sachen angeguckt da drauf und wahrscheinlich schon überlegt, was sie damit machen wird. Und guckt mal, ich habe für mich gedacht, wie warte ich denn und wie erwarte ich meinen Herrn und Retter Jesus Christus? Wie erwartest du ihn, den Herrn aller Herren und König aller Könige? Und auf diesem Kalender waren hinten eben die Sachen schon abgebildet und man konnte davon Eindruck gewinnen, was in echt in diesem Kalender sein wird. Ne? Aber es ist trotzdem nur ein Abbild. Und wir haben aus dem Wort Gottes heraus die Verheißungen, dass er wiederkommen wird, auch ein paar Beschreibungen, wie das alles sein wird. Und wir werden trotzdem wahrscheinlich den Mund nicht mehr zukriegen, wenn es tatsächlich soweit sein wird, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, denn wir werden ihm gleich sein, sagt das Wort Gottes. Ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen. Ja, es übersteigt mein Denk- und Erwartungsvermögen. Aber wir kriegen über das Wort Gottes sozusagen einen Vorgeschmack dessen, was sein wird, ohne dass wir es schon real und in vollem Umfang greifen können. Wie schön war das, als dann das erste Pferd tatsächlich in der Hand war, ja, bei der Kleinen, und was für eine Freude wurde dadurch ausgelöst. Ja, können wir auch und gerade in dieser Adventszeit noch von Kindern lernen? Gerade da, oder? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, sagt uns einmal unser Herr. In einem Lied, weltlichen Adventslied heißt, ist vom Text her am Anfang trotzdem gut, lasst uns froh und munter mit leuchtenden Augen und erwartungsvollen Herzen. Und ich habe einen Text in Lukas 12, der uns vielleicht auch ein Stück weit noch Einblick darauf dahin gibt, wie wir warten können und warten sollen. In Lukas 12, Abvers 35, da schreibt der Arzt Lukas. Seid bereit und lasst eure Lampen brennen und seid wie die Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit sie ihm sofort öffnen, wenn er kommt und anklopft. Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch führen und kommen und ihnen dienen. Seid bereit. In anderen Übersetzungen gefällt mir ein Stück weit besser, heißt es, lasst eure Lenden oder lasst die Hüften umgürtet sein. Mir gefällt es deshalb besser, weil es einen Bezug herstellt zu dem Auszug von Israel aus Ägypten. Ja, als das Blut an der Oberschwelle und an den Pfosten hatten. Sie sollten das Lamm braten, den Teig haben und sie sollten aufbruchbereit sein. Und das Bild dafür ist, die hatten lange Gewänder an, sie sollten also die Hüften umgürtet, heißt, sie hatten einen Gürtel, konnten ihre Gewänder hochraffen und in den Gürtel stecken, um so Beinfreiheit zu haben, um schnell laufen zu können, also um sozusagen diese Reise antreten zu können, also eine Erwartungshaltung. Und das ist das, was der Herr sozusagen sich hier von uns wünscht, ja, dass wir in Bereitschaft sind, darfend. Wie sagt der Herr seinen Jüngern im Garten Gethsemane, sind alle eingeschlafen, ne? Er sagt zu ihnen, wachet und betet, nicht einmal in Anfechtung, heißt es im einen Evangelium und im anderen, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Also wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung, in Versuchung fallt. Ja, alle waren eingeschlafen. Bin ich so ein Mensch, der im Wachen und Beten im Alltag unterwegs ist und dabei immer meinen Blick auf den Herrn hat? Ich würde lügen, wenn ich sagen müsste, würde ja. Also da ist ganz viel Mangel da. Und dafür ist diese Adventszeit wieder gut, mich wieder darauf zu besinnen, was habe ich denn eigentlich so alles in meine Tage reingepackt? Was nimmt mir eigentlich Zeit zur Besinnung und vielleicht Zeit mit meinem Herrn? Ja, Stromausfall war ein gutes Beispiel. Kann jetzt eigentlich gar nichts machen. Kann hektisch werden, kann alles Mögliche machen, kann mir aber auch die Kerze anstecken und Zeit für sowas nehmen. Ja, wie gestalte ich meine Alltagswartezeit? Kann ich es überhaupt noch erwarten und können wir es noch erwarten, bis er endlich kommt und uns zu sich nimmt? Oder wie es im Lied von Manfred Siebald heißt, ne, und singen laut, Herr, komme bald, und denken leise, jetzt noch nicht. Ist so irgendwie vermeintlich tolle Sachen, die uns noch wichtig sind, die wir noch machen und erledigen wollen und die uns vielleicht den Blick verstellen auf das, was viel größer ist, worauf wir zulaufen. In einem Lied heißt es, der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort, wacht ihr Erlösten, und erlöst sind wir ja in Jesus Christus, ja, wacht ihr Erlösten, wacht immer fort, zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet, der Herr kommt bald. Der Bräutigam kommt, wer recht es bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt. Nicht in das irdische Treiben versenkt, wache, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Ja, nicht ins irdische Treiben versenkt. Es wird immer schwieriger, oder, sich dem irdischen Treiben zu entziehen. So ein paar Stellschrauben habe ich noch, ne? Ob ich jetzt 3 Stunden am Tag die Nachrichten lese und verinnerliche und immer up to date sein muss, die am nächsten Tag ja schon wieder hinfällig und Vergangenheit sind, oder ob vielleicht auch eine halbe Stunde reicht und ich meine Zeit damit mit anderem fülle, mit Lesen von Gottes Wort, mit Gemeinschaft, mit Dienst. Ich glaube, da hat jeder wahrscheinlich seine eigenen Anknüpfungspunkte, wo er mal überlegen kann, womit ist denn mein Leben vollgepackt und sind meine Prioritäten noch richtig gesetzt? Wie wartest und erwartest du den Heiland? Wartest du überhaupt? Warte ich überhaupt? Oder, wie gesagt, sind die Tage alle so vollgepackt, dass es eigentlich gar keine freudige Erwartung oder so mehr gibt? Ist der Ruf und der Herzenswunsch bei uns noch vorhanden? Maranatha, der Herr kommt. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ganz am Ende, ne, der Bibel, Offenbarung 2. Wie gesagt, denken wir vielleicht auch in unserem Herzen, vielleicht auch ganz unbewusst, mein Herr kommt noch lange nicht. Mein Herr kommt noch lange nicht. Wie war es bei den Jüngern damals? Sie kamen aus dem Tempel heraus und haben dem Herrn dieses große Bauwerk gezeigt, waren erstaunt und haben gesagt, Mensch, guck mal, dieser tolle Bau. Und der Herr sagt, ja, wird alles in Schutt und Asche gelegt werden und so weiter. Und dann wollten sie wissen, Herr, wann kommst du denn? Und sagt ihnen dann, es ist nicht an euch, Zeit und Stunde zu wissen, sondern allein der Vater im Himmel weiß es. Und damit verbunden ist, wenn ihr die Zeit und die Stunde nicht wisst, aber wisst, dass ich komme, dass ihr die Zusage habt, dann wünsche ich mir von euch eine Erwartungshaltung, eine Bereitschaftshaltung. Nicht hinlegen, schlafen, den Wecker stellen 5 Minuten, bevor dann die Zeit da ist, wenn ich so weiß, und dann aufstehen und alles in Ordnung bringen, sondern die Zeit nutzen, die Zeit auskaufen. Ja, wir haben vorhin gesungen, die macht hoch die Türen weit und die Tore weit. Ist die Frage, was steht unserem Herrn, wenn er wiederkommt, in meinem persönlichen Herzen und Leben auf dem Weg? Was steht ihm vielleicht im Weg? Welches Gerümpel hat sich da mittlerweile angesammelt? Welche Dinge findet er vor, wenn er kommt, wo ich mich vielleicht im Vorfeld fragen sollte, soll das da drin sein? Soll das da stehen in meinem Herzen, in meinem Leben? Ist das was, was dem Herrn sozusagen den Weg blockiert? Wenn irgendwelche Kisten in der Tür stehen, musst du dran. Hab da vorher bestimmt vieles aufgeräumt, sauber gemacht, geputzt. Manche putzen ja jeden Tag. Ist eigentlich die beste christliche Haltung, oder? Christlichen Innenleben, alles sauber halten im geistlichen Innenleben und bereit sein, das ist eigentlich so die Bereitschaftshaltung, ne? Dass nichts rumsteht, was mich beschämen würde, wenn er zu mir kommt. Ja, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Auf der Zielgeraden vielleicht noch 2 Gedanken, die uns eine Hilfe sein können, was der Herr damit auch meint. In Titus 2, Vers 11 lesen wir ein Wort. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht, meint, erzieht uns, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Was sagt er da? Erstens, absagen einem ungöttlichen Wesen, also alles, was ihn nicht meint. Ja, von Zacharias und von Simeon heißt es, sie waren gerecht und gottesfürchtig. Im Alltag, ja, also sie haben ihr Leben so gestaltet, dass es ein Leben war, das jetzt nicht von Fehlern und Sünde komplett rein war, aber die Hanna, die war täglich im Tempel, ne? Also das heißt, die hat beständige Gemeinschaft mit Gott gehabt und hat das, gerecht und gottesfürchtig heißt, im Aufblick zu ihm und mit ihm leben und beständig in der beständigen Reinigung leben. Ne? Wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie auch er rein ist, heißt es im 1. Johannes 3. Und das ist das, was eigentlich Adventszeit auch bedeutet. Die gefallen dir nicht. An Dingen, von denen ich weiß, Herr, die gefallen dir nicht. Wenn du heute kommst, werde ich beschämt. Ich habe jetzt frei werden von bringen. Ich habe Zeit, es auszuräumen. Und ich darf frei werden von Dingen, die mich belasten, die mir Not machen. Und will einen neuen Weg einschlagen. Also erstens absagen ungöttlichem Wesen, also alles, was ihn nicht meint, weltlichen Leidenschaften und Begierden. Da haben wir die ganze Fülle, ne? Die jeder wahrscheinlich aufzählen könnte, was einem angeboten wird. Das also erstens absagen. Das zweite ist ein neuer Lebensstil. Besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Also einen neuen Blick, Herr, so will ich mit dir leben. Bitte hilf mir dazu und gib du mir die Kraft. Und die Klammer um das herum ist dann im Vers 12, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Also indem wir auf ihn warten, sprich die Ausrichtung des Warten auf ihn hat sozusagen einen Pull-Effekt oder sollte einen Pull-Effekt darauf haben, dass ich mein Leben so gestalte, dass er damit geehrt wird und dass er Freude daran hat. Also indem wir Adventsmenschen sind und uns auf unseren Herrn Jesus warten und ihn erwartungsvoll erwarten, mit Vorfreude warten und dass das eben durch diese glückselige Hoffnung, die wir haben dürfen, ja, die er uns erkauft hat. Guckt mal, die alttestamentlichen Gläubigen, wie gesagt, die hatten diese Zusagen, aber die wussten noch gar nicht, wie wird das alles sein. Die wussten, der Messias kommt, aber was das genau bedeuten wird, das wussten die gar nicht. Was haben wir als neutestamentliche Gläubige für einen Erkenntnisvorsprung, will ich mal sagen. Ja? Wir wissen, Jesus ist in Bethlehem geboren. Er hat ein vollkommen reines und Gott wohlgefälliges Leben gelebt, war damit ein das reine, makellose Opferlamm, weil er das Gesetz vollkommen erfüllt hat, ist er ein vollkommenes Opfer geworden und konnte am Kreuz sterben. Er ist geboren, um zu sterben. Für dich und für mich, für unsere Schuld, damit wir leben können, ist auferstanden, ist aufgefahren in den Himmel. Also das heißt, wir sehen auch im Detail durch die Schrift, wie der Herr sein Wort erfüllt hat und wie er das alles konkretisiert hat. Und jetzt haben wir noch sozusagen eine kleine Wegstrecke, bis auch der letzte Teil erfüllt wird oder der nächste Schritt, bis er wiederkommt. Und darin zeigt sich diese Bundestreue Gottes, ja, der Abraham damals gesagt hat, ich will dich zu einem großen Volk machen. Diese Bundestreue hat sich im Kommen des Messias erfüllt und im neuen Bund gelten seine Zusagen, die er für die neutestamentlichen Gläubigen gegeben hat, genauso und auch diese werden sich erfüllen. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk des Eigentums zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Hat er, wenn er uns erlöst und erkauft hat, heißt ja, hat er Anspruch auf mich. Ne? Hat er Anspruch auf mich und er hat sich für mich hingegeben, um mich von aller Ungerechtigkeit zu erlösen, ein Eigentum erworben, das ich ihm in meinem Alltag, wo ich mich immer wieder fragen muss, Herr, halte ich dir mein Eigentum, dein Eigentum vor oder stehe ich dir zur Verfügung? Letzter Gedanke in Lukas 21, 34, auch in Bezug auf worauf sollten wir achten, Da sagt er, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Ja, in unserem Ausgangstext im Jakobus hieß es, stärkt eure Herzen. Und hier sagt er als Warnung, achtet darauf, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch kommt. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid nun alle Zeit wach und betet, dass ihr für würdig geachtet werdet und so weiter. Also er sagt nicht, ihr dürft nicht essen, nicht trinken, sondern das soll nicht die Priorität haben. Ja? Darum soll sich nicht mein Leben drehen, sondern der Herr, er selbst soll meine erste Liebe sein, nicht die Liebe zum Essen und zum Trinken und zu anderen Dingen, für die er uns verheißen hat, dass er dafür sorgen wird. Und was er noch sagt, mit Sorgen des Lebens. Ich muss ans vierfältige Ackerfeld denken, ne? Wo der Same des Wortes Gottes ausgestreut wird und im dritten Teil fällt es unter die Dornen. Und da heißt es, es brachte keine Frucht, weil es erstickt wurde von den Sorgen des Lebens. Wie können wir uns um Dinge in unserem Leben Sorgen machen, oder? Wir können uns damit, ich weiß es von mir, ja, wir können uns damit auseinandersetzen, Stunden, Tage lang. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, umso mehr Verästelungen finde ich, was da, umso detaillierter kann ich mir das alles ausmalen. Ich muss üben, alle meine Sorgen auf ihn zu werfen, damit ich diese Sorge nicht mehr habe. Und der, dem alle Macht gegeben ist, sie ihm anzubefehlen, dass er sich um diese Sorgen kümmert. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja. Was packe ich also in mein Leben hinein? Eine gute Gelegenheit, das in der Adventszeit jetzt nochmal zu überdenken. Und zum Schluss noch eine kleine Geschichte vom wertlosen Stroh und lebendigem Licht. Das passt, denke ich, ganz gut zu diesem Text, zu diesem Rahmen heute Morgen. Ein König, der hatte zwei Söhne und er war sozusagen auf dem Weg in die Ewigkeiten. Es ging darum, wer sein Nachfolger wird. Und er hat jedem von seinen zwei Söhnen hat er 5 Silberstücke gegeben und meinte zu ihnen, geht und füllt hier diese Halle von unserem Schloss. Und was ihr für das Geld besorgt, das bleibt euch überlassen. Die Halle muss hinterher nur voll sein. Und er wollte halt sehen, wie stellen das seine Söhne an. Erstens, kriegen die das hin und wie kriegen sie es hin? So, der Erste, der Älteste ist dann raus und hat jede Menge Stroh besorgt. Ist halt billig, ne? Dafür hat das Geld ausgereicht, hat Stroh besorgt, die ganze Halle voll machen lassen, hat seine Aufgabe erfüllt. Dann kam der Jüngere, der hat erstmal das ganze Stroh wieder rausräumen lassen und hat dann sich in die Mitte gestellt und hat dort eine Kerze aufgestellt. Und diese Kerze hat den ganzen Raum bis in den letzten Winkel mit Licht erfüllt. Mit Licht erfüllt und der König sagte dann zu dem Jüngeren, du sollst mein Nachfolger sein, denn du hast die Halle nicht mit nutzlosem Stroh gefüllt, sondern mit dem, was die Menschen brauchen, dem lebendigen Licht. Womit fülle ich mein Herz und mein Leben? Mit wie viel vergänglichem Stroh beschäftige ich mich vielleicht meinen Tag über? Und was an dem Stroh könnte ich rausräumen und dafür Zeit und vielleicht Licht des Lebens in mich aufnehmen und es so in mir heller werden, dass es in mir heller wird und dass wir auch als Lichter in dieser Welt nach außen heller strahlen und leuchten, weil wir einen Unterschied machen zu dem, die Welt ist voll der Welt, ja? Wenn die Christen auch voll der Welt sind, dann ist kein Unterschied. Wenn die Christen voll von Licht sind, vom Licht dieser Welt von Jesus Christus, dann machen wir einen Unterschied. Und dann leuchten wir auch denen, die noch im Dunkeln sitzen, wie es im Jesaja 60 heißt. Und dazu segne uns der Herr in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit. Amen.